Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir sind in der Western Conference angelangt bei der Vorschau auf die erste Runde der NHL Playoffs 2024. Die Winnipeg Jets spielen gegen die Colorado Avalanche. Das ist tatsächlich eine komplett neue Serie in der Geschichte der NHL Playoffs. Den Vergleich zwischen den Jets und der Avalanche, den gab es vorher noch nie. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Es ist natürlich ein Duell in der Central Division und die beiden Teams, die waren lange Zeit auch mit an der Spitze der Central Division, aber am Ende war es dann so, dass sich ein Team vorne durchgesetzt hat, das waren die Dallas Stars und die beiden sind so ein bisschen dahinter einsortiert worden und es gab ein Spiel an dem letzten Samstag der NHL-Hauptrunde, da wurde im Prinzip ausgespielt, wer Heimrecht hat und wer nicht Heimrecht hat. Und das ging deutlich an die Winnipeg Jets mit 7:0, so wie alle anderen Spiele auch. Ich sage jetzt alle anderen. Es waren insgesamt 3 in der kompletten Saison. Es war ein 4:2, ein 6:2 und ein 7:0. Also schon sehr, sehr deutlich. 17:4 das Torschussverhältnis. Also da kann man schon sagen, dass da eben entsprechend die Winnipeg Jets so ein bisschen die Nummer der Colorado Avalanche hatten, so wie man das im Englischen sagt. Also sie waren einfach Spezialisten dafür, die Avs zu schlagen. Die liegen ihnen gut, zumindest in der regulären Saison. Am Ende trennten die beiden Teams aber nur 3 Zähler. 110 Punkte waren es für Winnipeg und 107 für die Avalanche. Und damit waren sie auch ganz nah dran, auch noch an der President's Trophy lange Zeit, auch die Jets dann eben. Und ja, 2 sehr, sehr gute Teams und die beiden Teams, die haben auch teilweise sehr, sehr gute Statistiken, sind in bestimmten Bereichen genau umgekehrt. Die Winnipeg Jets, die lagen auf Platz 15, was die Tore betrifft. Colorado hatte die beste Offensive der NHL mit 3,67 Toren pro Partie. Dafür hatte Winnipeg die zweitbeste Verteidigung, 2,42 Gegentore. Die Avs lagen da nur auf Platz 17 mit 3,1 Gegentoren. Bei den Special Teams, da ist es so, dass die Winnipeg Jets über die Saison gesehen das schlechtere Team waren, deutlich. Da ist das Überzahlspiel nur auf Platz 22 gewesen, knapp über 19%. Die Avs lagen mit 24,5% Erfolgsquote in Überzahl auf Platz Nummer 5. Unterzahlspiel war bei Winnipeg auch nicht viel besser, Platz 21, da lagen die Avs auf Platz 12, allerdings kommen gleich auch noch ein paar Anmerkungen mit dazu. Dann die Advanced Metrics, Corsi, Expected Goals und die hochkarätigen Torchancen, da waren die Winnipeg Jets auch eher Mittelmaß, oberes Mittelmaß und die Avs waren in den Top 10 mit dabei, Platz 6, Platz 9, Platz 7, also da sieht man eher schon, dass Colorado vielleicht das Spiel etwas mehr bestimmt etwas mehr aktiv ist und dass da die Jets eben an der Stelle nicht ganz so dominieren, aber wie gesagt, die Werte waren auch im oberen Mittelfeld. Wo Winnipeg absolute Spitze der NHL ist, das sind 2 Statistiken, einmal die Fangquote, 93,67% waren das bei 5 gegen 5 über die Saison gesehen und Goals Against Above Expected, das heißt also, wie viele Tore haben sie mehr oder weniger bekommen, als sie laut Statistik hätten kassieren müssen. Und da hatte Winnipeg den Wert von minus 39,79. Das ist absoluter Bestwert der NHL gewesen. Und man muss dazu sagen, das ist nicht nur ein Bestwert, den der wahrscheinliche Vezina Trophy-Gewinner Connor Hellebuck dort erspielt hat, sondern auch der Mittorhüter, der die Nummer 1b, der Backup, Laurent Brossoit. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, Hellerback 60 Spiele, 2,39 der Gegentorschnitt, 92,1 die Fangquote, super Statistiken, aber Laurent Brossoit, der war noch ein Stück besser. 23 Partien, 2 der Gegentorschnitt, glatt 2 und 92,7%. Also das sind schon extrem gute Zahlen. Bei der Schussquote waren sie nur auf Platz 16, die Jets. Da sieht man so ein bisschen eben sehr gutes, sehr, sehr gutes Defensivteam. Kommen auch gleich noch dazu, was sie zwischendrin so in der Saison gemacht haben. Offensiv eben eher Mittelmaß, besseres Mittelmaß, die Winnipeg Jets. Die Fs haben wir eben schon gehört, Offensive sehr, sehr gut. Schussquote mit 9,35% war auch auf Platz 8, das ist okay. Aber die Sorgen bei Colorado liegen im Tor. 22 und 21 waren die Platzierungen bei der Fangquote, die war knapp unter 91% und beim Wert Goals Against Above Expected, da haben sie nur 0,37, also im Grunde haben sie so viele Tore kassiert, wie die Gegner laut ihrer Torchancen hätten schießen müssen. Und das ist natürlich etwas, wo man sagen kann, naja, ist nicht ideal. So, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass die Fs 2022 auch mit Darcy Kuemper jetzt nicht den überragendsten Torhüter hatten. Aber trotzdem ist es so gewesen, speziell jetzt so die letzten Wochen, da war es eher so, dass Georgiev ihnen Tore oder ihnen ja, Spiele auch verloren hat. Die Fs haben die Situation, dass Pavel Francouz ausgefallen ist und der hat jetzt mittlerweile sogar seinen Karriereende erklärt, also wird eben nicht mehr spielen. Und da ist es so gewesen, dass sie dann ja einen Torhüter gesucht haben, verschiedenste Torhüter. Am Ende ist es dann so gewesen, dass sie jetzt mit Justus Ahnonen gespielt haben die letzten Wochen oder beziehungsweise die letzten Monate als Backup. Der hat ganz passable Statistiken gehabt, 2,25 der Gegentorschnitt, 92,8 die Fangquote. Der hat allerdings auch nur 14 Partien absolviert. Und Alexander Georgiev, der hatte zwar die meisten Siege der NHL, aber er hat einen Gegentorschnitt gehabt über 3, knapp über 3 und eine Fangquote unter 90%. Und wenn ihr euch ein bisschen mit Eishockey beschäftigt, dann wisst ihr, dass das nicht die besten Statistiken sind. Und wenn ich jetzt mal schaue, wie denn die Saison oder die letzten Spiele gelaufen sind seit der Trade-Deadline, dann ist es so gewesen, Colorado hat da eine okay-Bilanz, sage ich jetzt mal. 10 Siege, 5 Niederlagen, zweimal den Extrapunkt. Das war Platz 15 in der Liga, also nicht mega überragend. Und was man da eben auch sagen muss, ich hatte vorhin das Penalty-Killing erwähnt von Colorado. Das war über die Saison gesehen okay, aber in den letzten Wochen seit der Trade-Deadline auch nur noch 76%. Ich will mal einmal sortieren, was das dann über den Zeitraum gesehen war. Bei dem anderen waren sie auf Platz 12, da sind sie nur noch auf Platz Nummer 22. Und wenn ich jetzt suche, da lagen die Winnipeg Jets sogar da drüber. Das heißt, die hatten das bessere Penalty-Killing. Und was man aus Sicht der Colorado Avalanche einfach sagen muss, die letzten Ergebnisse, die waren furchtbar und die Leistungen waren auch furchtbar. Sie hatten die Niederlage 3-2 zu Hause gegen die New York Rangers. Und das war die Partie, in der dann diese Streak von Nathan MacKinnon endete. Der hatte ja bis zu dem Zeitpunkt in allen 35 Heimspielen, meine ich, waren es bis dahin, einen Punkt gesammelt. Die Serie endete in der Partie. Die Partie haben sie dann auch verloren, meine nach Verlängerung oder nach Penaltyschießen. Und dann gab es danach ein Spiel gegen die Predators, das haben sie zwar 7-4 gewonnen, da hatten sie aber auch zwischendrin, ich glaube, 4-1 oder 4-2 zurückgelegen, haben Glück gehabt, dass die Gegner eine große Strafe kassiert haben. Und danach waren die Spiele eine 4-1-Niederlage gegen die Blue Jackets. Da muss man erstmal verlieren und auch 4 Gegentore kassieren. Sie haben zwar dann gegen Minnesota gewonnen, aber in Edmonton deutlich 6-2 verloren. Zu Hause ein absolut defensiv grausames Spiel der Fs, 7-4 verloren gegen Dallas. Dann wieder gegen Minnesota gewonnen, die haben sie immer geschlagen. Und dann dieses 0-7 gegen Winnipeg. Und dann gab es ein Back-to-Back, da haben sie gegen Vegas gespielt, 3-0 geführt, ein richtig gutes Spiel gemacht in Vegas und im letzten Drittel komplett eingebrochen. Und da waren halt auch Szenen dabei, wo du sagst, da musst du halt einfach mal einen halten. Und das hat Georgiev nicht gemacht. Die Partie haben die Fs dann nach 3-0 Führung im letzten Abschnitt noch mit 4-3 nach Verlängerung verloren. Es gab zwar noch dann am Ende einen Sieg gegen die Oilers, die waren aber, meine ich, ohne McDavid, ohne Dreiseitel, also das war ein Muster ohne Wert, der letzte Erfolg. Das heißt also, Colorado kommt nicht gut in die Playoffs rein, außer Form, vor allem was die Defensive betrifft. Schlechte Leistungen, und zwar von Georgiev, aber auch insgesamt, also auch die Anzahl und die Art und Weise, wie sie gespielt haben, die Anzahl der gegnerischen Torchancen war richtig, richtig schlecht die letzten Wochen. Also da hat Colorado nicht viel Mut gemacht, was die Playoffs betrifft. Auf der Gegenseite, wenn ich schaue, die Winnipeg Jets, die waren jetzt auch in den letzten Wochen okay, also die waren das siebtbeste Team seit der Trade-Deadline, 12 Siege, 7 Niederlagen, einmal den Extrapunkt. Ist ein bisschen verfälscht, weil Colorado 3 Partien weniger hatte, also da darf man nicht so extrem viel drauf geben, aber die Winnipeg Jets, die hatten zwischendrin in der Saison eine absolute Wahnsinnsstatistik. Die hatten zwischendrin 34 Spiele hintereinander, in denen sie 3 oder weniger Gegentore zugelassen haben. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Colorado in den letzten Wochen gezeigt hat. Bei Winnipeg war es natürlich auch Connor Hellebuyck und es war natürlich auch Laurent Brossoit, die dazu beigetragen haben. Aber es ist auch die Art und Weise gewesen, wie das Team verteidigt hat, wie das Team aufgeräumt hat, keine Rebounds zugelassen hat, viel geblockt hat. Und so weiter. Das sind eben Dinge gewesen, die haben die Winnipeg Jets extrem gut gemacht in dieser Phase und auch über die Saison gesehen gut. Ne? Nicht ganz so wie in der Phase, ansonsten hätten sie auch die Division gewonnen und wären dann auch insgesamt weiter vorne. Aber trotzdem, sie sind in der Lage, sehr, sehr gut defensiv zu spielen. Wenn man auch sich anschauen muss, auch so die letzten Partien, die letzten Wochen, es war dann so, dass man zwischendrin das Gefühl hatte, das war ja auch in den Vorjahren so und auch etwas, was Rick Bowness kritisiert hatte, immer dann, wenn es darum ging, dass Winnipeg so quasi sich vielleicht ein Polster verschaffen muss auf die Division oder entscheidende Spiele gewinnen muss, um sich weiter vorne festzusetzen, um vorne zu bleiben, da haben sie Partien verloren und Punkte gelassen. Und in diesem Jahr war es so, dass sie hinten raus dann doch nochmal gut gespielt haben, eben zum Beispiel dieser Sieg gegen Colorado, aber auch drumherum Partien. Letzte Partie der Saison auch nochmal gewonnen. Die war dann in dem Sinne unwichtig, weil die Platzierungen schon feststanden. Aber trotzdem, das sind ja dann auch Dinge, wo du mit positiven Ergebnissen in die Playoffs reingehst. Sie haben 7 von 8 der letzten Heimspiele gewonnen. Auch das ist richtig, richtig gut. Also da einfach ja ein positive Stimmung rund um die Winnipeg Jets. Ein Unterschied sicherlich zwischen den beiden Teams ist die Erfahrung. Die Winnipeg Jets, die hatten 2018 ihren einzigen großen Playoff-Lauf in der Geschichte der Winnipeg Jets. Da ging es bis ins Western Conference Final, dann gegen Vegas verloren. Und davon sind noch Kyle Connor, Nikola Ehlers, Connor Hellebuyck, Adam Lowry, Morrissey und Scheifele da. Also 6 Spieler, die damals zumindest das Conference Final erreicht haben. Auf der anderen Seite, wenn ich mal rüber gucke, bei den Avs sind noch 10 Spieler dabei, die den Stanley Cup gewonnen haben. Ross Colton hat auch schon mal die Meisterschaft gefeiert. Also das ist eben etwas, wo man sagen muss, naja, da ist der Vorteil deutlich auf Seiten der Colorado Avalanche, was die Erfahrung betrifft. Ansonsten, was ist wichtig für die Winnipeg Jets und Spieler, auf die man achten sollte? Also erstmal positiv, Nino Niederreiter scheint wieder fit zu sein, rechtzeitig für die Playoffs, der war verletzt kurz vor Saisonende und das ist insoweit wichtig, weil diese dritte Reihe, also es ist jetzt nicht ein einzelner Spieler, aber das ist eine wichtige Reihe, diese dritte Reihe mit Niederreiter, mit Adam Lowry und Mason Appleton, die wird wahrscheinlich häufig gegen Nathan MacKinnon spielen und dementsprechend wird das eine sehr, sehr wichtige Reihe sein für Rick Bowness. Er kann sich zu Hause dann aussuchen, wie es Matchup ist. Sie haben ja Heimrecht, die Winnipeg Jets. Auch da eben der Vorteil, dass sie dann diese Reihe dort gegen die Top-Reihe der Avs stellen können. Das ist schon mal ein Punkt. Dann insgesamt ist es so, dass die Winnipeg Jets sehr, sehr ausgeglichen sind, auch in der Offensive. Da ragt jetzt erstmal nicht so richtig einer raus. Ja, Kyle Connor hat 34 Tore gemacht, aber vielleicht sollte man einen Blick werfen auf Nikola Ehlers, der mit seiner Geschwindigkeit, auch mit seinem Tempo auch Partien entscheiden kann, auch jemand sein kann, der so ein Gamebreaker ist, der einfach mal vielleicht auch eine Strafe zieht, dadurch nicht unbedingt ein Tor macht, aber auch dafür sorgt, dass eben dann seine Mannschaft da eine Art von Vorteil hat. Also das ist natürlich auch schon etwas. Und was man auch sagen muss, absolut positiv für die Winnipeg Jets, alle 12 Forwards haben zweistellig gescored. Also wenn man sich die beiden Teams anschaut, ich habe vorhin schon erwähnt, Offensive, Defensive ist ein Unterschied. Der andere Unterschied ist einfach die Top-Qualität gegen die Tiefe. Winnipeg ist ein sehr tiefes Team. Alle haben zweistellig gescored. Sie haben dazu eben noch zwei Spieler, Toffoli und Kyle Connor. Toffoli kam ja aus New Jersey zwischendrin. Toffoli und Kyle Connor, die haben 30 oder mehr Tore. Sie haben 4 weitere Spieler, die haben 20 oder mehr Treffer erzielt. Das heißt, da ist richtig Tiefe im Kader. Da kann die Reihe 1 bis 4 treffen und ein Spiel gewinnen für das Team. Das ist ein Riesenvorteil für die Winnipeg Jets. Dazu haben sie mit Josh Morrissey auch einen offensiven Verteidiger. Nicht ganz die Qualität wie bei Colorado, aber immerhin 10 Tore, 69 Punkte. Da würde manch anderes Team sich freuen, wenn sie so einen Verteidiger hätten. Also da auch wieder ein Punkt. Sehr, sehr ausgeglichen, sehr gut balanciert auch das Team, die Winnipeg Jets. Und da auch kaum Ausfälle in irgendeiner Form. Das liegt natürlich auch daran, dass sie mit dem Trade von Pierre-Luc Dubois sich mit Viali und Iafalo Spieler geholt haben, die einfach sehr, sehr gut auch reinpassen und dann eben auch die anderen in andere Positionen bringen. Also ein Niederreiter muss jetzt nicht erste, zweite Reihe spielen, das kann er auch, aber in der dritten ist er natürlich wesentlich gefährlicher und effektiver halt für sein Team. Und das ist etwas, was dann schon ein Vorteil sein kann für die Winnipeg Jets. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass Colorado bei dem individuellen Vergleich der Spieler ganz klar die Nase vorne hat. Nathan MacKinnon, ich habe in der MVP-Folge drüber geredet, am Ende sind es 51 Tore geworden, 89 Vorlagen, 140 Tore. Er hat den Rekord der Franchise aufgestellt. Und da sei nochmal gesagt, diese Franchise existierte schon in den 80ern. Also die hat die High-Scoring-Era schon mitgenommen, damals die Quebec Nordiques. 140 Punkte, sehr, sehr gute Saison von Nathan MacKinnon. Einer der Top-Kandidaten auf die Hart Trophy. Dazu hat Mikko Rantanen wieder 40 Tore oder mehr gemacht. Er hat wieder über 100 Punkte gemacht. Sie hatten mit Jonathan Drouin einen absoluten Comeback-Player. Der hat 56 Punkte gemacht. 19 Tore ist sicherlich das gewesen, was sie sich vorgestellt haben. Der ist hoffentlich aus Sicht der Avs gesund zur ersten Runde. Also das wäre fatal. Der hat sich im letzten Spiel so ein bisschen verletzt. Da habe ich jetzt den Status noch nicht. Das wäre natürlich extrem gut. Sie haben auch in der zweiten Reihe mit Valeri Nichushkin einen, der hat fast einen Punkt pro Partie. Der hat zwar nur 54 Spiele gemacht, aber dafür 28 Tore. Also wenn man das eben sieht, 54 Spiele, 28 Tore, damit wäre er fast Topscorer bei den Winnipeg Jets. Nur das Problem der Avs ist dahinter. Da sieht man dann einen Miles Wood, der hat 9 Tore, Zach Parise 5 Tore, hat auch nicht so viel gespielt. Aber trotzdem, es fehlt dann doch so ein bisschen die Tiefe. Cogliano 6 Tore, Brandon Duhame 5 Tore über die Saison verteilt. Sie haben versucht, diese dritte und vierte Reihe durchzuwürfeln, die Avs, da neue Spieler zu bekommen. Parise kam während der Saison. Dann eben Jakob Trenin, Brandon Duhame, die kamen auch während der Saison. Also da sind auch Spieler mit dabei, wo man sagen muss, naja, da ist Potenzial da, aber das haben sie noch nicht so komplett entfaltet. Und das ist, sage ich mal jetzt, wenn man so die Wahrscheinlichkeit nimmt, unwahrscheinlicher, dass die Avs da irgendwo was an Toren oder Assists bekommen, als die Winnipeg Jets, weil die das eben über die komplette Saison hin gezeigt haben. Unterschied allerdings, wenn man dann auf die Verteidigung guckt, die ist zwar defensiv nicht so gut und nicht so sicher wie die der Winnipeg Jets, dafür offensiv exquisit besetzt. Cale Makar, 21 Tore, 90 Punkte. Der wäre, ich will jetzt nichts Falsches sagen, der wäre nur der Verteidiger, der drittbeste Scorer der Avs, wäre mit deutlichem Abstand absoluter Topscorer bei den Winnipeg Jets. Also das mal so als Einordnung. Daneben auch noch Devon Taves, 12 Tore, 50 Punkte. Sie haben sich Sean Walker geholt, auch der hat 10 Tore gemacht, 29 Punkte. Auch Josh Manson, der hat immerhin auch noch 8 Tore gemacht. Also auch da ist es möglich, dass sie da sehr, sehr gute Offensive bekommen. Samuel Girard war ein bisschen durchwachsene Saison, auch der war jetzt angeschlagen. Ist auch die Frage, ob der dann eben entsprechend wieder mit zurückkommen kann und ihnen da ein bisschen helfen kann. Also auch da wieder sehen wir unterschiedlichste Philosophien, bisschen bessere offensive Verteidiger bei den Avs, dafür Winnipeg insgesamt defensiv stabiler. Ja, was muss man sagen, auf wen kann man bei den Fs achten? Natürlich die Großen will ich gar nicht erwähnen. Jonathan June wäre eine Frage. Erstmal ist er gesund und dann, wie kann er in den Playoffs spielen? Hat er jetzt auch nicht wirklich bewiesen in seiner Karriere. Casey Mittelstädt, das ist einer, der kann so, so wichtig sein für die Colorado Avalanche. Wenn der mit seiner Reihe halbwegs vernünftig scoren kann, ist das ein Riesenunterschied und etwas, was sie letztes Jahr nicht hatten. Letztes Jahr war es am Ende quasi ein Einlinienteam. War ja auch Nichushkin, das wäre übrigens der nächste Spieler, den man sich anschauen sollte. Also einfach diese zweite Reihe der Fs, vor allem Casey Mittelstädt, Valerie Nichushkin. Nichushkin fiel ja letzte Saison aus, ab Spiel 3, meine ich, gegen Seattle. Und der fehlte der Colorado Avalanche wirklich. Sie waren, wie ich das eben schon angedeutet habe, quasi nur noch ein Linienteam, nur noch die Top-Linie hat gescored. Alle anderen haben gar nicht mehr richtig getroffen. Und das hat nicht ausgereicht. Sie brauchen in dieser Saison in den Playoffs mehr Tore, mehr Contribution von den anderen. Und da wären für mich erstmal Mittelstädt und Valeri Nichushkin zu nennen. Und dann hinten auch nochmal, ich nehme jetzt immer so Kombis, die Kombi aus Brandon Duhaime und Jakob Trenin. Vierte Linie, wahrscheinlich auch fürs Penalty-Killing. Ich hoffe aus Sicht der S, dass sie in der ersten Runde gar nicht so wichtig werden, dass sie dann aber später gegen andere Teams, die auch ein besseres Powerplay haben, dann auch eine entscheidende Bedeutung haben können. Klar, bei der Verteidigung auch da, ne, ich will jetzt gar nicht die großen Namen erwähnen, aber ich würde sagen, so wenn ihr euch Spieler anschaut bei den Fs, die auch so den Unterschied machen können, auf jeden Fall Mittelstädt, Nichushkin wären die beiden oben und in den unteren Reihen dann eben Trenin und Brandon Duhaime, das wäre für mich auch nochmal was. Zach Parise könnte man noch anschauen, weil der erklärt hat, dass das jetzt seine letzten Playoffs sind, danach ist die Karriere beendet. Ja, und natürlich brauchen wir nicht drüber reden, hinten im Tor Georgiev. Die Fs brauchen einen Torhüter, der ihnen nicht Spiele verliert. Das darf nicht passieren. Das, was in den letzten Wochen, in den letzten Partien passiert ist bei Alexander Georgiev, wenn das passiert, können die Fs die Serie nicht gewinnen, dann kommen sie nicht weit. Wenn er halbwegs vernünftig hält, er muss gar nicht so halten wie Connor Hellebuck, er braucht nicht 1-1 der Bessere sein, da wird die Offensive der Fs schon für sorgen, dass sie da Tore schießen, aber er darf nicht Spiele verlieren, er darf nicht, so wie dann bei manch anderem, jetzt bei manchen Schüssen dann einfach die leichten Dinger reinlassen. Das wäre fatal für die Colorado Avalanche. Ja, was tippe ich, wenn wir einmal gucken, wo ich bei der Zeit bin? Oh, geht eigentlich sogar. Manchmal ist das so, dass das länger wirkt, als es dann am Ende doch ist. Ja, was tippe ich? Achso, nee, lass uns noch kurz auf die Trainer gucken. Das ist natürlich wieder ein Unterschied. Großer Vorteil. Für mich ein großer Vorteil für die Colorado Avalanche. Warum? Jetzt kann man ja sagen, nee, aber bitte, Rick Bowness hat auch 721 NHL-Spiele gecoacht. Der ist seit 1988 Trainer in der NHL. Warum ist jetzt plötzlich Rick Bowness nicht der bessere Coach? Ganz einfach. Die Bilanz von Rick Bowness, die hat einmal ein Conference-Final mit Boston, 92. Danach hat er die Playoffs dauernd verpasst. Dann hat er in der Covid-Saison mit den Dallas Stars das Stanley Cup-Finale erreicht. Das würde ich nicht wirklich zählen. Und da übrigens auch, da haben sie gegen die Fs gewonnen. Da waren bei den Fs, weiß ich nicht, wie viele Spieler verletzt. War, glaube ich, dann am Ende der vierte Torhüter, der da im Tor war. Also dieses Finale war jetzt mehr Glück als Verstand, dass Dallas da überhaupt drin war mit Rick Bowness. Ansonsten hat Rick Bowness zweimal Erstrundenniederlagen und nichts weiteres zu bieten in seiner Trainerkarriere. Und Jared Bednar hat einen Stanley Cup gewonnen. Die Fs waren auch vorher schon erfolgreich in den Playoffs. Ja, auch da hätte man sagen können, hätten sie vielleicht ein bisschen mehr rausholen müssen in den Jahren. Aber trotzdem, er hat es geschafft, sein Team zu einer Meisterschaft zu coachen. Und dementsprechend würde ich da schon sagen, klarer Vorteil für Jared Bednar. Aber auch wieder die Gefahr, dass das passiert, was auch in den letzten Wochen so ein bisschen passiert ist, dass sie sich eben auf diese Stars verlassen, dass sie auch diese Five-Man-Unit, die sie ja teilweise sehr gerne da aufs Eis schicken, also nicht nur die erste Sturmreihe, sondern dazu auch Tase und McCarr, dass sie die zu exzessiv nutzen, das darf ihnen nicht passieren. Und wenn sie da eine gesunde Mischung finden mit der zweiten, dritten Reihe drin, manchmal die vierte einstreuen, dann können die Fs erfolgreich sein. Das ist im Grunde jetzt in diesem Jahr eine ähnliche Serie wie im Vorjahr zwischen Colorado und Seattle, wobei ich sagen würde, die Winnipeg Jets haben das bessere Goaltending und sind auch das tiefere Team als letztes Jahr Seattle. Jetzt könnte man ja sagen, naja, die Fs haben damals in 7 Partien verloren gegen Seattle, also warum sollten sie jetzt die Serie erfolgreich gestalten können? Einmal glaube ich, dass die Superstars noch mal eine Nummer besser geworden sind. Ich glaube, auch McCarr hat noch einen weiteren Gang. Der war in der regulären Saison nicht so gut, nicht so konzentriert. Das könnte auch etwas sein, wo sie dann noch Vorteile haben, Colorado. Und ich glaube tatsächlich, dadurch, dass sie jetzt zum Schluss seit der Trade-Deadline diese Trades hatten und die Veränderungen hatten im Lineup in der zweiten, dritten, vierten Reihe, dass sie da eine bessere Mischung haben können und dementsprechend dann auch die Tiefe haben, um ein, zwei, drei Tore in den Partien dann mal von diesen Spielern zu bekommen. Und die Unterschiedsspieler, die sind für mich alle bei Colorado. Mit Ausnahme von Connor Hellebuyck, ja, ich weiß, wichtigste Position, aber ich glaube, dass eben McCarr und Rantanen und McKinnon in der Lage sind, auch mal ein Spiel alleine zu entscheiden. Das kann Connor Hellebuyck auch, aber für mich reicht das dann nicht ganz, was die Winnipeg Jets haben. Ich glaube auch diese Phase zwischendrin eben, wo sie gekriselt haben, die sprach eher gegen Winnipeg und dementsprechend denke ich, dass die Colorado Avalanche die Serie für sich entscheiden wird. Das wird eine ganz, ganz knappe Serie. Ich glaube aber, es werden 6 Partien und die Avs setzen sich dann da am Ende durch. Sicherlich gibt es auch den einen oder anderen von euch, der sich fragt, was mit Gabriel Landeskog ist, dem Kapitän der Colorado Avalanche. Und das wäre ja ein absoluter Joker, wenn sie den jetzt ziehen können und sagen könnten, hier, der kommt jetzt zu den Playoffs wieder. Ne? Man kennt ja die Geschichten, gab es ja bei anderen Teams auch schon, bei Landeskog ja auch in der Stanley Cup-Saison. Das wird erstmal in dieser Runde nicht der Fall sein. Und wenn ihr mich persönlich fragt, dann glaube ich nicht, dass Landeskog in den Playoffs spielt. Es ist einfach so, das, was man jetzt gesehen hat, er ist auf dem Eis gewesen, er hat trainiert, ja, das ist alles okay, das war vor ein paar Wochen, aber seitdem kam nichts mehr. Und für mich ist es so, bei der Entwicklung hätte jetzt irgendwann mal die nächste Stufe kommen müssen. Dann hätte er irgendwann mal mit einem Non-Contact-Jersey vielleicht ein, zwei Einheiten mitmachen müssen. Ich glaube nicht, dass sie das irgendwie im Hintergrund machen, sondern ich glaube schon, dass wenn er soweit wäre, dann würden sie das auch zeigen, dann würde er eben auch entsprechend dort, ja, das Training mitmachen bei den Avs und das habe ich nicht gesehen. Dementsprechend glaube ich nicht dran, dass Landeskog in diesen Playoffs eingreift und ich würde fast garantieren, dass er nicht vom Conference Final überhaupt eingreifen kann. Wie gesagt, meiner Meinung nach wird man ihn nicht sehen. Was den Avs natürlich auch wehtut, ist, dass Logan O'Connor nicht dabei ist. Der hat auch eine richtig gute Saison gehabt. Bis dahin 25 Punkte in 57 Partien. Der wäre natürlich nochmal jemand, der ihnen weitere Tiefe geben könnte, aber der hat eine Hüft-OP gehabt, meine ich. Also wird der auch nicht eingreifen für die Colorado Avalanche. Ja, jetzt schaue ich nochmal, habe ich noch irgendwas Großes vergessen in meinen Notizen? Ich denke aber nicht. Wie gesagt, absolut interessante Serie und total bitter, dass eines von zwei Teams, was viel investiert hat zur Trade-Deadline, also die Winnipeg Jets haben ja auch mit Monahan, der auch sehr, sehr gut reingepasst hat jetzt, sich jemanden geholt mit Monahan, mit Toffoli, bei den Avs, die Spieler habe ich genannt. Und all das ist nach der ersten Runde weg. Das ist sofort vorbei und war im Grunde wertlos und die ganzen Draft-Picks und was sie auch immer die Teams dann da investiert haben, die sind weg. Wenn ich jetzt mal gucken würde, es gibt ja auch wieder so Bestrebungen, dass das Format 1 gegen 8 eingeführt wird. Das würde den beiden Teams ja auch nur bedingt helfen. Winnipeg würde es tatsächlich helfen, die würden dann nämlich gegen Los Angeles spielen. Die Avs würden gegen Edmonton spielen, da weiß ich nicht, ob das für Colorado besser wäre. Sie hätten immerhin ein Heimrecht. Ja, aber in der ersten Runde ist es nun mal dieses Duell der Central Division und die Winnipeg Jets spielen gegen die Colorado Avalanche. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.